Zur 83. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Schön, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhört. Hallo nach Berlin an den Tim.
Jo, einen schönen guten Abend.
Und von mir, dem Lukas, auch ein Hallo an den Moritz, der genau wie ich wieder in Köln sitzt.
Schönen guten Abend. Wir schalten mal wieder einen Werbeblock für uns selber dazwischen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Das könnt ihr ganz klassisch über E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen und oder anschreiben. Das Handle ist dazu @ausexil. Und ihr könnt uns natürlich immer gerne Bewertungen hinterlassen bei den Podcatchern. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Austausch und genau, danke fürs Zuhören und Reinschalten und für die Treue.
Ja, und mittlerweile macht es ja vielleicht auch wieder ein kleines bisschen mehr Spaß, irgendwie überhaupt diesen Podcast zu hören, sich generell mit der Fortuna zu beschäftigen. Denn man kommt jetzt ja schon aus dem zweiten Spiel nacheinander heraus, wo man eigentlich sagen kann, dass man, glaube ich, mit dem Ergebnis relativ zufrieden ist. Die Fortuna hat am Wochenende 1:1 gegen St. Pauli gespielt, 4 Punkte damit gegen die beiden Spitzenmannschaften geholt halt in der letzten Woche und scheint auf jeden Fall wieder langsam auf einem etwas besseren Weg zu sein als noch den gesamten Herbst durch eigentlich. Und mit dem 1:1 gegen Pauli wollen wir uns natürlich jetzt heute auch noch beschäftigen. Müssen wir uns jetzt auch noch beschäftigen. Es ist ja sogar schon Dienstag und in 3 Tagen, genau um diese Uhrzeit, wird die Fortuna schon gegen Sandhausen gespielt haben. Also wir haben auch ein bisschen Zeitdruck. Ja, 1:1 gegen Pauli. Richtig viel hat sich an der Mannschaftsaufstellung ja im Vergleich zu dem Darmstadt-Spiel nicht getan. Das System blieb unverändert. Nedelcu ersetzte den leider etwas schwerer verletzten Adam Bocek. Das ist vielleicht die einzige wirklich bemerkenswerte Personalie. Vielleicht noch sehr bemerkenswert, dass Raphael Wolf zunächst wieder gestartet ist. Und ich meine, Kastenmeier wahrscheinlich einfach auch noch nicht bei 100% nach der Covid-Erkrankung, aber so oder so sieht es ja so aus, als ob da jetzt auf jeden Fall so ein kleiner Zweikampf ausgebrochen ist oder ausbrechen könnte. Ansonsten gleiche Aufstellung wie gegen Darmstadt und wahrscheinlich auch in meinen Augen erstmal die richtige Entscheidung, da jetzt auf die gleiche Art von Stabilität zu setzen, wie halt eben auch schon im Spiel davor.
Ja, das mit dem Zweikampf kann sein, muss aber anmerken, dass Kastenmeier, also ich glaube auch an diesen Zweikampf, aber Kastenmeier saß noch nicht mal auf der Bank. Das heißt schon, dass er wahrscheinlich auch einfach noch nicht wieder voll auf der Höhe ist. Sonst hätte er ja nicht Eisele auf der Bank gesessen. Ne?
Ja. Das denke ich auch, ja.
Er wird trotzdem meiner Meinung nach interessant, wie es dann am Freitag aussieht. Also für mich ist da noch nicht ausgemacht, dass Kastenmeier im Tor steht.
Nö. Ich glaube sogar nicht mal dran.
Ja, wurde auch in der Pressekonferenz, hat Preußer das auch recht deutlich gesagt, dass er da jetzt noch gar nichts zu sagen kann, dass man sich das in der nächsten Trainingswoche wohl überlegen wird. Ja, kommen wir vielleicht jetzt auch noch später dazu, wenn wir auf Sandhausen schauen. Ja, wo habt ihr denn das Spiel verfolgt, Tim? Du wahrscheinlich von Berlin aus mal wieder vom Fernseher, vom Laptop, wie auch immer.
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wie momentan der G-Status der unterschiedlichen Fortuna-Kneipen hier ist. Ich habe es mir am Wochenende tatsächlich zu Hause gemütlich gemacht, ja.
Ja, aber du, Moritz, wie ich höre, du warst im Stadion. Oder was heißt, ich höre, man kann es ja auch direkt sagen, wir waren ja zusammen im Stadion.
Richtig, das war tatsächlich einfach mein erstes Spiel im Stadion seit, ich glaube, diesem 3:3 gegen Hertha. Und ich war sehr euphorisiert. Das ist einfach, schon alleine dieses Dahinfahren und so. Und dann muss ich auch noch sehr positiv sagen. Ich fand, Corona-mäßig hat sich das alles sehr in einem Rahmen abgespielt, in dem ich mich wohlgefühlt habe. So, also weder die Bahnen waren proppenvoll, noch die Schlangen dann am Stand. Und ich meine, klar, es waren ja auch nur 15.000 Leute und so, aber dann auch im Stadion war es irgendwie, konnten wir uns mit unserer kleinen Dreiergruppe auch so, naja, zumindest innerhalb unserer Gruppe dann da abseits stellen, so wie wir das wollten. Das fand ich sehr angenehm. Und ich muss auch direkt sagen, diese Euphorie hat vielleicht für das eine oder andere allzu viel gesorgt im Vorfeld, weswegen ich jetzt vielleicht zum Spiel weniger schlaue Einsichten haben als meine Mit-Podcaster heute Abend. Ich bitte das zu entschuldigen, ich bin auch generell schlecht vorbereitet. Es tut mir leid.
Ja, aber es sieht ja so aus, als ob das alles wieder ein bisschen besser bei dir wird, irgendwie in den nächsten Wochen.
Naja. Und,
naja.
Die Rückrunde dann.
Die Rückrunde dann, genau. Das ist ja genau wie bei der Fortuna. In der Rückrunde wird alles anders.
In die Omikron-Welle. Naja.
Ja, was ich auf jeden Fall auch wirklich sehr, also ich kann es einfach auch nur unterstützen, ich fand es auch sehr entspannt, ehrlich gesagt. Man hat natürlich auch wirklich deutlich gemerkt, dass nicht so viele Leute im Stadion waren. Also ich hatte das Gefühl, bei uns auf der Süd, also wir haben ja auf der Süd gesessen, waren fast noch weniger Leute als sonst überall im Stadion. Wir hatten ja wirklich, ich weiß nicht, richtig viele Meter Platz zu allen Seiten irgendwie um uns rum. Also das war wirklich, habe ich mich einfach auch sehr, sehr sicher und sehr entspannt irgendwie gefühlt. Das hat es irgendwie ganz angenehm gemacht, auch wenn es natürlich ansonsten so diesem Erlebnis-Fußball-Gefühl nicht wirklich zuträglich war. Aber das war ja im Grunde genommen schon irgendwie zu erwarten. Und man konnte ja vielleicht ganz, ganz froh sein, dass wir überhaupt irgendwie im Stadion sein können. Ja, es gibt ja sogar schon wieder teilweise Geisterspiele in manchen Teilen Deutschlands und irgendwie das, ja, ja, würde mir auch irgendwie extrem wehtun, irgendwie nochmal sich diese grauenhaften Geisterspiele der Fortuna halt irgendwie angucken zu müssen.
Ich habe ja an dem Freitag davor, ich irgendwie, weil ich zwischendurch mal kurz auf dem Sofa saß, so eine Halbzeit von, ich habe vergessen, wer da gegen wen gespielt hat, Freitagabend, und eins dieser Spiele war eben auch ein Geisterspiel, wahrscheinlich Regensburg oder so. Und es war wirklich, das triggert wirklich einfach nochmal so ganz schlimme Fußballerlebnisse. Ich habe auch, glaube ich, also das sagt man jetzt immer, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir das nicht angucke, einfach weil ich es zu furchtbar finde, wenn die Fortuna jetzt wieder vor Geisterkulissen spielen muss. Wobei auf der anderen Seite, wenn es so weit kommt, könnte natürlich auch heißen, dass man ansonsten wieder wenig zu tun hat. Ein kleines Highlight wollte ich aber schon mal auch noch vorwegnehmen. Wir haben uns mit einer ganz wunderbaren Hörerin noch hinterher getroffen, kurz, die beim Team Barrierefrei am Start ist. Ganz liebe Grüße dahin. Genau, es war ein schönes Treffen.
Ja, und hat ja dann irgendwie so diesen Abend, der jetzt natürlich irgendwie nicht perfekt verlaufen ist, aber ich glaube, alles in allem irgendwie trotzdem irgendwie ein schöner Fußballabend war, dann irgendwie ganz gut abgerundet. Ja, was ich auch auf jeden Fall sehr interessant fand und was ich aus diesem Abend mitgenommen habe, ist, ja, dass es etwas auf der Welt gibt, das Moritz noch mehr hasst als Stefan Reuter. Nämlich. Möchtest du das erklären, Moritz?
Also ich bin ja von aus meiner Wahlheimat Köln gefahren und war dann auch noch am Hauptbahnhof und habe einfach da schon so halbe Aggressionen bekommen, weil halt an diesem Hauptbahnhof alles voll war mit Kölsch sprechenden St. Pauli-Fans, mit Fanschals und so weiter. Und das hat einfach in mir was ausgelöst, was ich dann nicht mehr losgeworden bin an dem Abend, sagen wir es mal so. Ich finde einfach, also ich verstehe ja immer diese Sympathien für einen Verein, der irgendwie, naja, links ist und coole Sachen macht und so, aber irgendwie, ja, finde ich, was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich davon angegriffen. Und ich habe da, glaube ich, einfach auch so sehr wenig Verständnis für.
Also klar, diese St. Pauli-Fans, die halt irgendwie ja, halt irgendwie St. Pauli-Fans sind, weil sie es ganz lustig finden und das Modelabel irgendwie ganz cool finden, aber
Richtig.
eigentlich so mit dieser Fußballkultur eigentlich nicht wirklich was anfangen können.
Richtig.
Ja.
Also ich bin schon auch irgendwie der Meinung, dass man meistens auch irgendwie eine räumliche Nähe zu seinem Verein haben sollte. Oder ich meine, vielleicht tue ich den Leuten ja Unrecht, vielleicht sind die alle auf dem Kiez geboren und haben sich in Köln gut assimiliert, sodass sie das Rheinische dann übernommen haben, um nicht als Nordlichter erkannt zu werden. Aber ja, also...
Ja, also speziell bei diesen Pauli-Spielen hat man hat natürlich einfach immer häufig das Gefühl, dass da schon ein großer Haufen Gelegenheitsfans halt irgendwie immer unterwegs ist. Und ja.
Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da, glaube ich, auch mal irgendwann vor Jahrzehnten drauf reingefallen. Da war es das Größte, immer die Auswärtsfahrten nach St. Pauli, die natürlich heutzutage auch noch das Größte sind. Also würde auch gerne zum Rückspiel fahren. Aber dann habe ich mir auch da vor Ort tatsächlich damals einen St. Pauli-Schal gekauft. Und ich verstehe aber genau, was du meinst.
Ich meine, diese Auswärtsfahrt nach St. Pauli, also die, wir haben da ja auch einige zusammen gemacht. Das war ja auch ziemlich fantastisch, muss man auch sagen.
Ja. Gibt schlimmere Vereine, die dieses Jahr die Liga nach oben verlassen können. Aber vielleicht, wenn wir jetzt zum Spiel kommen, können wir auch am Ende uns überlegen, ob da eigentlich so ein großer Unterschied war. Ich denke schon, aber vielleicht reicht jetzt das drumherum.
Ja.
Kommen wir zum Spiel.
Es ist einfach seit langem, dass ich wieder mal einen drumherum hatte,
ja.
Vielleicht kurz mal ins Schwärmen gekommen.
Ja, ich hoffe, wir werden das irgendwann nochmal zu Fürth hinkriegen in dieser Saison.
Ins Schwärmen zu kommen.
Ja, ja.
Das und, auch. Ja, ich würde auch sagen, genug drumherum und starten wir mit dem Tagesgeschäft, mit dem Spiel und auch da und können wir
eigentlich... Mit dem frühen 1:0 der Fortuna
ja.
In der zweiten Minute.
Ja, also ich meine, den kann Emma schon auch machen. War einfach eine schöne, kurze Eckenvariante. Jetzt nichts völlig neu einstudiertes, aber so kann man das mal machen. Aber leider, also ich meine, so viel muss man dazu eigentlich nicht sagen. Eine Sahneflanke von Kutris, vielleicht kommt sie ein bisschen zu tief, aber so dass Emma ist ja auch nicht der kürzeste Spieler. Aber wenn er den anders trifft, dann.
Ja, der Ball muss rein einfach, ne? Muss man schon sagen. Ja, muss,
aber da
muss
leider
rein.
Habe ich direkt eine Frage zu der Eckenvariante. Weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Standen die auch erst wieder zu zweit an der Ecke und dann? Nee, war nicht der Fall.
Nee. Gut.
Also nochmal was Neues. Ich dachte, vielleicht haben die das jetzt eine Hinrunde lang gemacht, um dann gegen St. Pauli endlich zu offenbaren, was der Plan ist hinter diesen Zwei-Mann-Ecken.
Ja, ich glaube, der Trick war, dass Naray da schon stand und Kutris sich da halt hin orientierte, dass wahrscheinlich Pauli, die sich ja wahrscheinlich auch diese Eckenvariante 1000 Mal in der Vorbesprechung angucken mussten, dachten, der geht jetzt dahin, um sich daneben zu stellen und dann irgendwie, um dann da drüber zu laufen, damit dann Naray die Ecke schlägt. Deswegen haben sie ihn dann nicht ernst genommen und deswegen war er dann so frei. Also das war der Gedanke, den ich hatte, dass sie wahrscheinlich alle dachten, ja, der stellt sich jetzt da kurz daneben.
Wir kennen das.
Ja, aber so nah war er noch gar nicht dran. Also ich meine, der kommt da in dem Moment, in dem Naray den Ball schon spielt, kommt er erst aus dem Strafraum dem Ball entgegen. Also
das ist einfach perfekt getimt, diese Finte.
Ja, ja das muss man sagen. Also vom Timing stimmt da alles bis auf der Kopfball.
Ja, absolut richtig. Und ja, ich weiß auch, dass ich mir dann halt kurze Zeit später halt schon gedacht habe, nachdem nämlich dann Pauli auf der anderen Seite ebenfalls eine eigentlich fast hundertprozentige Kopfballchance vergeben hatte. Wow, hör mal, hier ist ja richtig Musik drin in diesem Spiel. Das ist ja eine Chance folgt auf die nächste. Wenn das jetzt hier so weitergeht, dann wird das ja ein schönes Scheibenschießen. Das war, glaube ich, so sechste, siebte Minute. Es gibt dann Freistoß aus dem linken Halbfeld für Pauli und aus dem linken Halbfeld rutscht da halt die Flanke einmal komplett auf den zweiten Pfosten durch. Da sind drei oder vier Paulianer eigentlich komplett frei. Sah ein bisschen so aus, als ob diese Abseitsfalle, die zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Spiel gegen Hansa Rostock erinnert, wo Fortuna ständig diese Abseitsfalle halt praktiziert hat, zum Beispiel, und das jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder angewandt hat, als ob das einfach irgendwie nicht so richtig funktioniert hätte. Auf jeden Fall kommt da, glaube ich, Lawrence völlig frei zum Kopfball und der hätte, glaube ich, auch gepasst, aber Wolf fischt den halt noch mit einem ganz, ganz starken Reflex irgendwie über die Latte. Ja, auf jeden Fall dachte ich da wirklich, das wird ein ziemlich heiteres Hin und Her da in dem Spiel. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, danach verflachte die Partie dann halt so ein bisschen. Und beide Mannschaften neutralisierten sich ziemlich, werden auch irgendwie auf einem, glaube ich, für die zweite Liga ziemlich guten Niveau.
Ja, es war übrigens Irvine, der später auch noch das Abseitstor schießen wird, der da die 100-prozentige hatte. Es gab danach tatsächlich noch so zwei Halbchancen auch für Fortuna. Also was mir da gut aufgefallen ist, auch schon in der ersten Viertelstunde, was sich so ein bisschen weiter durchs Spiel gezogen hat, ist, dass Paccarada es ganz gut hingekriegt hat, auf seiner Seite Naray so zuzustellen, würde ich sagen. Dadurch war er selber, der ist ja auch, glaube ich, ein sehr offensivfreudiger Außenverteidiger, auch nicht so im Zentrum des Spiels, sodass das Spiel häufig, wenn es dann nach vorne ging, auf Kutris gelenkt wurde. Und in der ersten Viertelstunde, da kommt dann auch eine Verlagerung von Hennings auf Kutris, wo Kutris seine ersten schlechten letzten Ball zum Abschluss spielt. Also er probiert da irgendwie den Ball in den Strafraum reinzugeben. Später probiert es auch mal flach, da war es so halb hoch. Aber irgendwie sind diese letzten Bälle von Kutris in der ersten halben Stunde alle nicht gekommen. Und deshalb, du hast schon recht, danach verflacht es. Aber in der ersten Viertelstunde waren noch so zwei Dinger, wo ich sage, wenn da der letzte Pass kommt, ja, dann brennt es auch nochmal in St. Paulis Strafraum.
Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen dann auch so eine Geschichte, die sich eigentlich fast durch die gesamte erste Halbzeit zieht. Irgendwie, dass man immer das Gefühl hatte, eigentlich spielen beide Vereine mit einer ganz ordentlichen Spielanlage ganz, ganz gefällig halt irgendwie hinten raus, kommen eigentlich ganz gut irgendwie durch. Aber so die letzte Perfektion ist dann halt irgendwie dann doch nicht da. Aber es war jetzt kein langweiliges Spiel, auch wenn, glaube ich, dann so wirklich um die Strafräume herum sehr, sehr wenig passiert ist.
Genau. Aber es war halt auf jeden Fall auch nicht zu sehen, vielleicht mit leichten, aber auch nur marginalen Vorteilen von St. Pauli, dass zwischen Fortuna und St. Pauli 11 Tabellenplätze standen, bis zur ersten halben Stunde, fand ich.
Nee, das stimmt. Wann dann allerdings doch ab und zu mal in den Strafräumen sehr, sehr viel los war. Das war bei den Paulianer Ecken. Fand ich ganz interessant, dass die sich anscheinend wirklich sehr, sehr genau angeguckt hatten, wie man am besten Ecken oder generell hohe Bälle in den Strafraum der Fortuna halt schlägt. Und ich glaube, so wie die Paulianer das angegangen sind, das wäre durchaus irgendwie eine Variante, die auch sehr, sehr gut Erfolg haben könnte gegen Kastenmeier, aber halt wahrscheinlich auch gegen Wolf. Auf jeden Fall, ja, hatte man sich wohl überlegt, dass man einfach komplett den 5-Meter-Raum halt mit Spielern halt flutet. Und ich habe dann auch mal durchgezählt. Also ich glaube, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Ecke, die Pauli geschlagen hat, direkt ganz am Anfang, standen 15 Spieler im Fünfer. Also nicht im Strafraum, sondern im Fünfer. Also das fand ich wirklich bemerkenswert.
Also habe ich auch wirklich noch nie gesehen. Also ich habe ja schon echt super viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen. Da hätte ich auch gerne mal so eine Zahl, das wäre sehr spannend. Dass so viele Spieler da direkt vor dem Torwart Betrieb machen, das habe ich, glaube ich, wirklich ungelogen noch nie gesehen. Und da musste ich mich fragen, da ich diese Saison noch wenig Minuten von St. Pauli gesehen habe, haben die sich das jetzt wirklich auf Raphael Wolf querstrich Kastenmeier zurechtgelegt oder haben die das in der Saison schon mal probiert? Also wenn ihr da jetzt keine Antwort drauf wisst, immer gerne in den Kommentaren zu dieser Folge. Mich interessiert das total. Also hat das St. Pauli jetzt wirklich auf dieses Spiel ausprobiert? Es ist ja, man muss es ja schon sagen, es ist nicht so wirklich aufgegangen.
Nee, das stimmt. Aber man hat es ja auch allerdings, glaube ich, danach nicht mehr ganz so krass halt versucht, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, weil ich habe das halt gesehen und hatte halt sofort panische Angst.
Muss ich sagen. Zu Recht, ich auch.
Ja. Die Panik der Wissenden. Ja. Was sagt ihr denn zu dem zentralen Mittelfeld, diesem Dreier-Mittelfeld in der ersten Halbzeit?
Ja, also ich muss sagen, Sobotka hat mir eigentlich am Anfang sehr gut gefallen. Also eigentlich auch das ganze Spiel durch, der hat wieder seinen Job erledigt. Ich finde es auch sehr, sehr angenehm, dass der jetzt anscheinend auch in dieser neuen Rolle irgendwie als Defensivster von diesem Dreier-Mittelfeld eben noch mit diesem einen Libero-Spieler, Bocek oder Nedelko halt hinter sich durchaus zu gefallen weiß. Aber irgendwie auch so ein bisschen das, was ich glaube ich irgendwie immer sage, Sobotka braucht halt irgendwie jemanden hinter sich und Sobotka braucht jemanden, der eben halt irgendwie die Strategie aus der Hand nimmt und dann ist der halt klasse. So gefällt der mir richtig gut. Zu Kuba werde ich sicherlich noch einige Sätze verlieren hier in der Sendung. Also mir fällt da speziell ein, dass ich glaube ich sogar bevor es da in dieser dritten Minute diese Kopfballchance für Joa gibt, ich mich halt auf der Tribüne schon unfassbar über Kuba aufgeregt habe, weil er wieder einen völlig unnötigen, einfachen Ball halt verloren hat, wo er alle Zeit der Welt hat. Er hat echt auch kein gutes Spiel gemacht nach vorne, finde ich, weil er wieder richtig viel einfach unnötige Bälle verloren hat, so wie er es halt irgendwie immer tut. Und ich glaube, zu seiner defensiven Leistung werde ich halt später nochmal irgendwie was sagen. Ja. Und Tanaka hat irgendwie ein ordentliches Spiel gemacht, finde ich, unauffällig. Fand es ganz angenehm, dass man ihm so ein bisschen angesehen hat, dass er jetzt irgendwie nicht mehr so viel, dass er nicht mehr zu viel irgendwie versucht hat, nicht mehr zu viel wollte, sondern halt einfach ganz rund so irgendwie so einfach erstmal seinen Job gemacht hat. Aber was mir speziell aufgefallen ist, dass gerade das Zusammenspiel Kuba und Tanaka untereinander, dass das gar nicht funktioniert hat. Also das waren so viele Momente, wo ich mir irgendwie dachte, die beiden haben absolut nicht dieselbe Vorstellung von Fußball. Immer wenn einer von beiden eine Idee hat, der andere hat sie auf jeden Fall nicht. So.
Aber da geht es vor allem um die Vorwärtsbewegung, also so ums Offensive.
Genau.
Ja, weil ich fand nämlich defensiv haben die schon St. Pauli das Leben schwer gemacht. Also die tollen Kombinationen, die Pauli sonst zeigt, da fand ich Fortuna sehr aufmerksam und da würde ich auch das Dreier-Mittelfeld über die Innenverteidigung werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen, aber würde ich auch das Dreier-Mittelfeld mit dazu nehmen, in was die da verhindert haben, quasi an Aufbauspiel oder Kombinationsspiel von St. Pauli, fand ich schon auch ganz gut.
Ja, auch sicherlich gut, dass man da halt irgendwie mit drei Leuten zusätzlich dann die beiden Schienenspieler hatte, dann, dass man halt quasi dadurch im Mittelfeld immer Überzahl gegen die Raute hatte. Das hat, glaube ich, Pauli auch viel von der Angriffskraft genommen, ja, absolut.
Aber trotz allem ist es wirklich ein riesiger Unterschied vom Spiel gegen den Ball und mit dem Ball in der ersten Halbzeit gewesen. Also die Angriffe von Fortuna, die ja oft aus so einem Seitenwechsel resultierten, die ich mir vor allem notiert habe, da hat mal Hennings sich fallen lassen aufs Außen und einen Seitenwechsel gemacht. Dann Oberdorf hat sich probiert im Spielaufbau. Und da waren mir die Impulse aus der Mitte dann doch zu wenig. Aber die waren wahrscheinlich einfach, die waren zu beschäftigt damit, gegen den Ball zu arbeiten. Also einmal ist Tanaka irgendwie nach links ausgewichen. Und da ist er mal durch einen schönen Laufweg in eine Flankensituation gekommen. Aber ansonsten komme ich deshalb auch dazu, dass ich sage, die erste Halbzeit war ausgeglichen. Aber dadurch, dass das Dreier-Mittelfeld defensiv so gefordert war, schon auch mit einem hauchdünnen Vorteil für St. Pauli auch da schon zu sehen. Was auch nicht verwundert. Ich meine, gucken wir uns die Saison bisher an.
Ja, die sind halt einfach komplett eingespielt und bei Fortuna war es jetzt halt das zweite Spiel mit dieser Aufstellung mehr oder weniger. Ja, das hat man echt stark gesehen.
Und dass die Fortuna sich auch erstmal eher aufs Sicherstehen verlassen möchte, ist ja auch in der Situation nicht unverständlich oder so. Oder? Dass man die Defensive schon auch im Fokus hat.
Aber trotzdem fand ich es als letzte Sache, bevor wir vielleicht noch auf ein, zwei Szenen kommen, wieder sehr interessant, dass man dieses Stil mittels der ab und zu mit nach vorne gehenden äußeren Innenverteidigern wieder gesehen hat. Also sowohl Oberdorf als auch Clara hatten wieder die eine Situation, wo sie sich vorne eingeschaltet haben. Und nach wie vor ist es ein Stilmittel, was mir sehr gut gefällt und von dem ich mehr fordern werde für die Rückrunde.
Ja, absolut. So ein bisschen, die Kahn-Eihahn-Nostalgie schwingt da ja immer so ein bisschen mit.
Ja.
Ja, trotzdem finde ich, kann es, wenn man auf die erste Halbzeit schaut, kann es eigentlich mit einem Rückstand in die Pause gehen, weil es gibt dann noch eine Riesenchance in der 40. Minute. So ein bisschen zufällig habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie entsteht. Also ich glaube, so richtig, so vorbereitet sollte die eigentlich nicht werden. Aber es kommt dann halt eine Flanke, vielleicht auch sogar so ein bisschen verunglückt irgendwie von der rechten Seite. Aus ein bisschen einer unübersichtlichen Situation geschlagen. Der Paulianer kommt dann in den Strafraum der Fortuna. Ich glaube, Burgstaller steht gegen Clara, blockt den Ball dann halt einfach so ein bisschen durch. Also vielleicht eine ähnliche Situation wie die bei der Fortuna auch gegen Dresden das Tor kassiert. Das entsteht auch so ein bisschen durch ein Blocken gegen Clara. Dadurch wird dann irgendwie nicht sauber verschoben. Und Kire, der eigentlich in dem Augenblick noch in der Mitte steht und, glaube ich, im ersten Moment auch gar nicht so richtig sieht, dass dieser Ball überhaupt noch zu ihm kommen konnte, läuft dann aber einfach durch und steht dann komplett blank vor Kastenmeier und trifft dann einfach den Ball nicht voll. Dadurch hoppelt ihm der Ball dann da relativ ungefährlich irgendwie in die Arme. Aber eigentlich muss es da halt 0-1 stehen. Und wenn man sich das irgendwie auch nochmal genau anschaut, sieht man da ganz klar, derjenige Spieler, der halt Kire da einfach aufnehmen muss, der aber einfach völlig unbeteiligt im Zehnerraum der Paulianer halt einfach stehen bleibt und komplett abschaltet, ist halt Kuba.
Ja, aber also, wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass die Situation so geplant war. Also wenn man sich die Flanke davor, das ist ja das Schöne im Gegensatz zum Stadionerlebnis, dass man sämtliche Zeitlupen immer geliefert bekommt, wenn man das Fernsehbild anguckt. Also das ist so ein Mittelding von, ich schlag den Ball jetzt noch weg und es wird zur Flanke. Also ja, und auch dieses Blocken von Clara, übrigens durch, ich glaube, Matanovic ist es oder so, ist es nicht, auf jeden Fall nicht Burgstaller, das ist auch ein Mittelding zwischen, oh, ich habe den Ball verpasst und ich blocke hier absichtlich Herrn Clara. Also da war viel Zufall dabei. Also wenn das jetzt die hohe Spielkultur von St. Pauli sein soll, weiß ich es nicht. Ja.
Ja, aber trotzdem kann man da, glaube ich, wirklich.
Du hast recht. Man kann mit 0-1 Rückstand, wenn es schlecht läuft, in die Pause gehen. Aber wir haben ja eben auch schon gesagt, man kann auch nach 3 Minuten führen. Also das 0-0 zur Pause geht halt voll in Ordnung.
Ja, würde ich eigentlich genauso sehen. Und deswegen ging ich dann eigentlich auch recht verhalten, optimistisch halt irgendwie auch in die zweite Hälfte hinein. Ja,
das ist der. Lou, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, das ist doch der Fortuna, oder? Der verhaltene Optimist. Verhalten optimistisch, ja, schreibt doch das, was man so macht als Fortuna-Fan. Man ist verhalten optimistisch, aber auch nur, weil man zu viel getrunken hat. Nein,
keine Ahnung. Ja, also ich glaube, wenn man mich Fortuna-technisch als verhalten optimistisch beschreibt, das ist genauso wie die kontrollierte Offensive von Otto Rehhagel, mit der er den Spielstil von Griechenland bei der Europameisterschaft 2004 beschrieben hat. Gefällt mir aber sehr gut. Ja. Ja, aber dieser verhaltene Optimismus bekam er ja gleich eine kalte Dusche, denn es waren noch keine 2 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte und Pauli geht 1-0 in Führung und irgendwie so richtig wusste, glaube ich, weder auf dem Platz noch auf den Rängen irgendjemand, wie das denn eigentlich so wirklich passieren konnte.
Sag du doch mal, Tim, als Erster, der du es in 12 Wiederholungen im Fernsehen gesehen hast.
Ja, also es ist tatsächlich so, St. Pauli ist in der Vorwärtsbewegung und Nedeljku schafft es, den Ball wegzuköpfen in höchster Not, weil da stehen 4 St. Paulianer auf einer Linie und gegen die unsere drei Innenverteidigersäulen da hinten. Und dann gehen 2 Spieler zum Ball. Das ist einmal Kuba und Thüré. Und Kuba stochert dann gegen den nächsten Spieler nochmal weiter. Und in dem Moment geht Naray davon aus, dass es jetzt gleich zu einer vielversprechenden Umschaltsituation kommt. Und ich habe ja vorher schon angedeutet, es stehen da 3 gegen 4 und eigentlich müsste entweder Kutris oder Naray die Kette auffüllen. Kutris ist natürlich von dem Hartl, der dann gleich den Ball bekommt, viel zu weit weg. Und Naray hat halt schon die 3 Schritte im anlaufenden Vollsprint in Richtung Umschaltsituation gemacht. Da verlieren die dummerweise den Ball. Und so kommt es dann dazu, dass Hartl komplett frei ist. Und da muss man natürlich auch sagen, Giré auch einfach super handlungsschnell ist und diese Flanke darüber haut. Und der kommt ja noch nicht mal auf den Kopf, sondern Hartl muss den dann auch noch Volley nehmen. Das schafft er auch nicht immer, bin ich überzeugt davon. Ja, und dann steht es 0-1. Dumm gelaufen.
Ja, also ich sehe es auf jeden Fall ein bisschen anders. Also ja, nachher müsste, es ist natürlich irgendwie letztendlich, er ist natürlich irgendwie der Spieler, wo am Ende halt der Ball hingespielt wird, aber schon in dem Moment davor, also er ist ja eigentlich schon weit bevor diese Szene entsteht, irgendwie nicht Teil der Kette, sondern steht halt irgendwie davor. Wäre natürlich irgendwie ganz wünschenswert, wenn er sich da halt irgendwie noch nach hinten orientiert, aber deswegen hat er da mit Sicherheit irgendwie auch Aktien drin, aber dieses Tor geht meiner Meinung nach zu 80-90% halt auf Kuba. Also der ist da irgendwie schon eh nicht so richtig irgendwie in diesem Zweikampf drin, dass man irgendwie so denkt, der will ja halt wirklich den Ball haben, aber was halt danach passiert, das macht mich wirklich aggressiv. Also er steht halt wirklich neben Kiré. Er muss ihn nicht mal wirklich angreifen, er muss halt irgendwie nur Kirés Weg halt nach vorne irgendwie zumachen. Stattdessen dreht er sich halt sogar nochmal einmal kurz um, guckt halt zur Kette und begleitet dann Kiré halt und lässt halt einfach den Weg zum Tor komplett offen. Der müsste den halt nur zustellen, der müsste den wirklich nicht mal angreifen. Der könnte ihn sogar angreifen, der könnte halt sogar sofort ins Gegenpressing gehen. Aber ist da halt wirklich komplett lethargisch, ist da überhaupt nicht aufmerksam. So kann dann halt Kiré, während halt Kuba neben ihm steht, halt wirklich in aller Ruhe diesen Ball schlagen. Und ja, ist einfach ein kapitaler Bock.
Man muss aber doch trotzdem sagen, weil ich hatte nämlich nicht, was Tim gesagt hat, dass Naray noch schon wieder nach vorne gesprintet war. Was halt auch in der Wiederholung jetzt ja natürlich auffällt, ist, dass halt die 4-3er-Kette in dem Fall einfach den rechten Flügel komplett offen lässt. Und das darf natürlich trotzdem auch nicht passieren, oder? Also ich meine, da muss halt jemand dann rausrücken, dann muss die Kette breiter oder nach rechts verschieben, wenn halt einer weiter vorne ist.
Ja, aber in dem Moment, in dem das passiert, ist es ja so, wenn die nicht probiert hätten, in dem Moment auf Angriff umzuschalten, wäre nachher ja die paar Schritte noch nach hinten gelaufen. Aber er dreht sich um und denkt, okay, cool, Nedeljkovic köpft den da raus, wir lauern. Kuba wird das schon machen. Und natürlich, Lou, hast du recht. Aber ich würde es nicht bei 80% sehen, weil in dem Moment, in dem er da den Ball verliert, klar, er muss da dazwischen hauen und dann, ich weiß nicht, war er schon gelb vorverwarnt?
Nee.
Das würde ein bisschen was entschuldigen und ansonsten halt eine gelbe Karte ziehen. Ich glaube, er war nicht gelb verwarnt, ne?
Ich glaube nicht, nee.
Ja. Da hast du schon recht, klar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es auch so ein bisschen... Ja, ich fand insgesamt die Vorstellung an dem Tag von Kuba nicht so prickelnd. So, der hat oft Ballverluste gehabt, die dann zu einer gefährlichen Umschaltsituation für St. Pauli geworden sind. Und das auch natürlich große Aktien an dem Tor, das stimmt. Und irgendwie ist das für mich auch immer noch nicht ausgemacht, dass der ein Teil sein muss, der Stammformation von Fortuna Düsseldorf. Also gerne von der Bank, aber ja, mehr auch nicht.
Ja, oder also ich sehe ihn auch nicht gerne von der Bank. Dazu ist er mir wirklich einfach sowohl defensiv als auch offensiv viel zu sorglos. Viel zu sorglos. Und damit kann man es halt irgendwie zusammenfassen. Es ist halt einfach im Augenblick eben nur keine wirkliche Alternative da, die halt auf dieser Position spielen könnte. Oder vielleicht doch, dazu werden wir natürlich jetzt später noch kommen.
Okay, immer diese Ankündigung, damit unser Publikum dranbleibt, das haben wir doch genau. Gar nicht richtig. aber kommen wir da später nochmal zu, ja. Ja, dann stand es 0-1 und ich habe mir notiert, jetzt wird es ganz schwer.
Ja, ich weiß auch noch, ich habe mich in dem Augenblick zu Moritz umgedreht und gesagt, so, das war's jetzt halt mal wieder, weil wir ja, glaube ich, auch schon mehrfach drüber geredet haben, wenn die Fortuna erstmal in Rückstand ist, dann ja, hat sie ja dann oft nicht unbedingt gezeigt, dass sie dann noch einen zweiten Plan entwickeln kann. Sollte dann aber dieses Mal nicht so kommen, denn es wurde ganz augenscheinlich der von uns auch häufig geforderte Plan B ausgepackt. Es wurde nämlich 10 Minuten später das System gewechselt.
Richtig, aber in den 10 Minuten danach habe ich mir nochmal notiert, St. Pauli in der Folge, ohne wirklich zwingend zu werden, näher am 2-0 als Fortuna am Ausgleich. Und da frage ich mich halt auch, warum wartet man da 10 Minuten? Und riskiert, dass das Spiel in der Zeit schon verloren geht. Also wirklich zwingende Chancen waren da nicht, aber St. Pauli hatte dann 10 Minuten lang nach dem 0-1 das Heft vollkommen in der Hand.
Ja, ich glaube, wenn man halt sofort, also das Tor fällt halt in der 47. Minute, wenn man dann in der 49. Minute wechselt, ist es natürlich auch schon irgendwie eine komplette Höchststrafe, was auch, wen auch immer man da rausnimmt. Also auch da, glaube ich, jetzt beim Wechsel für Nedeljku ist natürlich irgendwie auch nicht so ganz so schön, weil ja schon auch natürlich klar wieder zu sehen war, Nedeljku ist da ja mit Sicherheit nicht der Beste der drei Innenverteidiger gewesen und ja, vielleicht wollte man doch einfach nochmal gucken, ne? diesem System halt nochmal ein bisschen die Chance geben, erstmal zu gucken, wie Pauli mit dieser Führung umgeht. Und letztendlich ja, finde ich schon auch, dass man dann dass man den Wechsel dann in der 60. Minute gemacht hat, man da schon auch noch genug Zeit hatte, irgendwie, um ja, dem Spiel durchaus noch irgendwie eine andere Wendung zu geben.
Ja, aber auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass es schön zu sehen war, dass man während des Spiels das System wechseln kann und die Spieler wissen einfach, was sie jetzt zu tun haben. So.
Ja, und auch mal wieder so ein bisschen diese kleine Bestätigung, dass die Fortuna ja dann auf einmal ja eben doch auch mit Viererkette spielen kann. Und ja auch durchaus schon in dieser Saison einige gute Spiele mit Viererkette gemacht hat, halt vielleicht nicht im 4-2-3-1, aber in dem 4-3-3, auf das dann umgestellt wurde, ja, wie gesagt, Nedeljku ging raus, es kam Christopher Petersen, der dann auf den linken Flügel ging, Naray und Kutris sortierten sich hinten in die Viererkette ein. Ioa ging auf den rechten Flügel. Ja, dadurch bekam dann die Fortuna Pauli irgendwie wieder besser in den Griff.
Ja, es war auch interessant. Keine 5 Minuten nach der Einwechslung von Pettersson gab es dann auch mal so eine Situation, dass sich Hennings, weil man der 3 jetzt vorne hatte, ein bisschen fallen lassen konnte und als so eine Art Wandspieler mal den Ball ablegen konnte, was man vorher in den ganzen 60 Minuten auch nicht gesehen hat. Dann steht aber Ioa hauchzart im Abseits. Aber da, in dem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hier geht heute noch was.
So. Es gibt natürlich eine Variante dazu, so, ne? Genau diese, ja. Diese Wandspieler-Variante. Ist aber, wenn wir jetzt mal zurückdenken, klar, es geht ja vor allem darum, dass das mit den Flanken nicht so gut klappt oder geklappt hat in der Vorzeit, aber es wird ja nicht ganz zu Unrecht auch gefordert und das ist eben mit dieser Dreier-Fünfer-Kette ein bisschen einfacher, dass Ruven Hennings auch mal flachen Ball im 16er bekommt, den er verarbeiten kann.
Mhm.
Genau, aber das ist natürlich, das Schöne daran ist, dass wenn das eine Variante ist, dass man Ruven Hennings auch mal anders einsetzt, um schnelle Klatschpässe spielen zu können, ist es natürlich auch gut.
Also ich weiß nicht, wie euer Eindruck war. Also ich fand, insgesamt hat Emma Ioa sowieso eine richtig starke Partie gemacht. Aber im 4-3-3 hat er mir nochmal deutlich besser gefallen als in dem anderen System. Und gerade gegen Mannschaften, gegen die man vielleicht jetzt nicht den einen zusätzlichen Spieler auch noch hinten in der Innenverteidigung haben möchte, schon mal vielleicht Sandhausen zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, Emma auf der Außenbahn zu sehen. Also mir hat er es richtig gut gefallen, weil er auch immer mal wieder zwischen hängender Spitze und Außenbahn hin und her getingelt ist. So. Und das nicht nur, wenn wir jetzt gleich zum Ausgleich kommen, den er natürlich glänzend mit vorbereitet. Insgesamt hatte der auch irgendwie schöne Situationen so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass für das System Ioa auch einfach ein guter Spieler ist und dass er da noch mehr zur Geltung kommt, noch mehr. Ja.
Ja, denke ich eigentlich auch. Das ist ja auch die Position, die er halt gerade bei seinen 3 Leihstationen in der Vergangenheit in der zweiten Liga viel gespielt hat. Das Problem dabei ist, dass, glaube ich, die Fortuna gegen viele Gegner einfach nicht den Platz bekommen wird, um das wirklich auch so auszuspielen. Weil auch wenn Pauli zu dem Zeitpunkt ja sogar noch geführt hat, ja, haben sie ja, das sind sie ja das Spiel schon sehr, sehr aktiv angegangen und ich glaube, gegen Gegner, die sich dann halt mit 2 Viererketten halt vor ihren Strafraum stellen, wird es halt schwer, weil Emma halt eigentlich immer schon aus der Bewegung, aus dem Tempo halt irgendwie kommen muss. Wo er mir schon aber jetzt trotzdem auch wieder sehr gut gefallen hat, sind halt die Pressing-Situationen, auch gerade im Rückwärtspressen. Da ist ja immer wieder jemand gewesen, der halt Bälle gewinnen kann oder der halt Aufbausituationen auf jeden Fall behindert oder beeinflusst so und ja, das finde ich wirklich klasse und ja, ist auf jeden Fall weiter auf dem richtigen Weg und auf jeden Fall einfach auch ein Spieler, der halt sehr, sehr variabel ist. Ne? Also man kann ihn halt vorne einsetzen, er kann halt irgendwie hängende Spitze spielen und ich glaube, er kann halt eben auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden und das ist von sehr, sehr großem Wert, glaube ich, für die Fortuna.
Ja, vor allem ist mir da so diese etwas lethargische Art, die ich ihm am Anfang immer angedichtet habe, ist mir jetzt halt gar nicht aufgefallen. Ja. Ich weiß nicht, ob das am Fernseher anders war oder so, aber ich fand ihn ultra dynamisch und war da.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Dynamik, auch die ist natürlich, wenn er auf den Außen spielt, noch besser zur Geltung zu bringen. So.
Ja, aber es gab doch dieses eine Spiel, ich weiß, wo ich auch immer nur so ein paar Fetzen gesehen habe, wo der immer so in den Zehnerraum aufgetaucht ist. Das ist auch schon relativ dynamisch.
Also ich habe mir auf jeden Fall den Satz notiert, nach dem Systemwechsel, Ioa wird jetzt immer stärker. Also so wirkt es auf mich. Und In der 68. Minute ist er, dann hat er auch einen maßgeblich Anteil am Ausgleich, obwohl ich sagen muss, den einleitenden Pass, wo Joa steil geschickt wird von Sobotka, der ist, glaube ich, das Entscheidende da. Weil wenn Sobotka da gegen Chiré den Ball verliert, unter höchster Bedrängnis spielt er, also bringt er im Prinzip die Dynamik ins Spiel, die dann Joa und vor allem halt auch Naray mit seiner Hackenweiterleitung, also es ist ja traumhaft, dann nutzen können und dass Joa dann weiß, wo Ruben Hennings steht und Ruben Hennings genau an der richtigen Stelle steht, das ist dann einfach das i-Tüpfelchen, sodass es dann zum Ausgleich kommt. Aber auch der eröffnende Pass von Sobotka, den würde ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen wollen.
Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, selten genug in dieser Saison, dass die Fortuna mal ein solches Tor so schön herauskombiniert hat. Vielleicht noch gegen den HSV beim 1:1 ähnlich. Das ist ja auch, wird ja auch das Tor über den rechten Flügel so vorbereitet, aber wirklich extrem schön anzuschauen. Und ja, auch einfach immer wieder toll zu sehen, wie Ruben Hennings genau zwischen die beiden Innenverteidiger kommt, komplett blank steht und das Ding dann halt irgendwie macht. Und
mit dem ungefähr gefühlt im Stadion war es zumindest so, ich habe mir auch die Wiederholung nochmal angeguckt, aber im Stadion war das der gefühlt langsamste Schuss, den ich je von Ruben Hennings gesehen habe. Das hat irgendwie ewig gedauert, bis der hinterm Torwart aufgetaucht ist, der Ball.
Ja, müssen wir jetzt generell nochmal kurz über den Torwart reden. Also ich dachte vor allen Dingen in dem Augenblick, wieso nimmt er nicht den Fuß? Also irgendwie kommt er da nicht richtig runter. Und ich glaube, wenn er sich sofort dazu entscheidet, den Ball einfach nur mit dem Fuß aufzuhalten, kann er den vielleicht sogar anstoppen. Sieht auf jeden Fall nicht komplett. Also ich würde den Torhüter da nicht komplett von einer Schuld freisprechen. Denk, an einem guten Tag kann man den mal halten.
Ja, mit Sicherheit. Interessant auf jeden Fall, je öfter ich es mir dann in den Zusammenschnitten nochmal angeguckt habe, desto gespannter bin ich. Ruben Hennings musste da irgendwie, ja, für ihn ist das irgendwie eine Befreiung von der Last auf seinen Schultern irgendwie gewesen, dieses Tor zu machen, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass es gegen einen Ex-Verein ging. Auf jeden Fall muss er da einiges loswerden, also der erzählt da so eine, mich würde total interessieren, was er da alles sagt. Also
nach seinem Tor oder was?
Genau, es ist nicht nur so ein Schreien, das ist das Erste, sondern danach fängt er an, so irgendwas zu erzählen und mich würde das total interessieren. Also Lippenlesen ist ja sowieso so eine Eigenschaft, die ich total bewundere. Und wenn jemand mir sagen kann, was Ruben Hennings nach dem 1:1 gegen St. Pauli gesagt hat, sehr gerne an uns schreiben.
Wenn auch gerne in die Kommis schreiben, genau.
Packt's in die Kommis. vielleicht saß ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern in der ersten Reihe da unten. Ne? Ich hab das genau gehört.
Oder spielt Innenverteidiger bei St. Pauli.
Vielleicht ist einer unserer Hörer Innenverteidiger bei St. Pauli. Okay.
Ja, man weiß es ja nie.
In der Vorbereitung nur aufs Spiel. Also jetzt, ich glaube, im Nachhinein hören die sich das nicht nochmal an. Das Spiel ist abgehakt jetzt.
Ja. Ja, es gab dann echt noch so eine kurze Phase, wo ich irgendwie dachte, boah, vielleicht kann ich Fortuna das irgendwie noch gewinnen. Es gibt dann diese eine Kopfballchance von Kuba, der irgendwie nicht so richtig Druck hinter den Ball bekommt, das aber eigentlich gut macht, glaube ich, im Anschluss an eine Ecke. Es gibt dann nochmal diese Chance, wo man auch sehr, sehr schön über links vorbereitet und dann Peterson in eine Abschlusssituation im Strafraum bringt. Auch der kriegt dann irgendwie nicht so richtig gut Druck hinter den Ball, aber auch das ist irgendwie nochmal eine ordentliche Chance. Aber allgemein, glaube ich, vor allen Dingen in der letzten Viertelstunde, kann man dann schon sagen, dass da St. Pauli dann nochmal stärker wird, nochmal eine kleine Schlussoffensive startet und dann ja auch durchaus noch zu der ein oder anderen Gelegenheit kommt, vor allen Dingen natürlich, das muss man, glaube ich, dann nochmal erwähnen, zu diesem Abseitstor, sodass man sich dann wahrscheinlich nicht wirklich hätte beschweren können, wenn man das noch verliert. Allgemein, aber glaube ich, hat Pauli da jetzt auch nicht den Druck entfacht, dass man jetzt sagen müsste, Pauli hätte dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen, sondern allgemein geht es dann, glaube ich, irgendwo auch ja, in Ordnung, dass es dann mit einem Unentschieden da rausgeht.
Ja, genau. Aber trotz allem, die größeren Dinger, die nicht genutzt wurden, hatte dann doch der FC St. Pauli, muss man schon fairerweise zugestehen. Aber ich glaube, am Ende, ich glaube, auf der Pressekonferenz ist das auch nochmal klargekommen. Irgendwie sind beide Mannschaften, unterschreiben dieses Unentschieden so. Expected Goals ist zum Beispiel auch ein deutlicher Vorteil für St. Pauli, den das Spiel so eigentlich gar nicht hergibt.
Und Fortuna hat die deutlich bessere Zweikampfquote am Ende, was ja auch erfreulich ist, wenn man da gegengehalten hat.
Ja, also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Ne? Die Einstellung zum Spiel hat halt auf jeden Fall gestimmt. Also die Mannschaft war von der ersten bis zur letzten Minute halt irgendwie komplett im Spiel, hat halt komplett an einem Strang gezogen und sich auf jeden Fall halt irgendwie diesen Punkt auch verdient. Ich glaube, zwei Dinge noch, die ich gerne ansprechen würde. Also zum einen muss ich einmal noch Tim Oberdorf loben, der wirklich ein richtig gutes Spiel abgerissen hat. Wie schön ist es, dass einfach dieser Junge mit dieser Vita jetzt halt zu diesem wichtigen Spieler avanciert. Hat mir wieder unglaublich Freude bereitet. Sowohl defensiv als auch halt irgendwie im Spiel nach vorne. Und ja, was ich auch sehr, sehr spannend fand, das hatte ich ja eben dann auch schon angeteasert, waren die letzten 10, 15 Minuten, als dann Pledel für Kuba eingewechselt wurde. Das halt nicht, wie ich das erst dachte, da irgendwie nochmal komplett umgestellt wird und Pledel auf den rechten Flügel geht, sondern dass man das System einfach so durchgezogen hat und Pledel dann auf eine der beiden, ja, quasi auf so einer offensiven Acht halt irgendwie agiert hat und das eigentlich auch ziemlich gut gemacht hat, sodass ich da zwei- oder dreimal dachte, ach, schau an, ist das vielleicht irgendwie sogar eine Option irgendwie für die Zukunft, weil ich weiß nicht so richtig. Ich hatte dann schon irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, Pledel und Tanaka passen halt irgendwie auch besser zusammen. So, das hat irgendwie von der Raumaufteilung her besser geklappt. Da hat er irgendwie auch immer der eine so ein bisschen eine Idee, was der andere macht. Das sind irgendwie zwei ähnliche Spielertypen. Ob das halt defensiv so eine richtig gute Idee ist, müsste man vielleicht mal überlegen. Aber das hat mir auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich gefallen. Und generell glaube ich auch eigentlich, dass Thomas Pledel auch so ein Spieler sein könnte, ist der sehr, sehr gut zu der Art von Fußball passt, die Preußer eigentlich spielen will, weil Pledel irgendwie so eine Art Freiburg-Fußballer ist. Also defensiv extrem zuverlässig nach hinten, sehr laufstark, gut im Pressing, aber dann halt auch so in diesen kleinen Situationen irgendwie auch ganz, ganz ordentlich, jetzt nicht die beste technische Ausbildung, aber halt einfach komplett zuverlässig.
Ja, wird auf jeden Fall interessant sein, das weiter zu verfolgen. Ich meine, die Winterpause ist nicht allzu lang, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch mal in den Testspielen genauer hingucken muss. Also ich sehe das auch als Option und ich war genauso überrascht natürlich wie du, weil ich Pledel da erwartet habe, wo er vor seinem Kreuzbandriss aufgehört hat.
Ja, und vielleicht ist es ja auch schon eine Option für das Spiel kommenden Freitag.
Meinst du? Deshalb habe ich ja jetzt extra gesagt, müssen wir mal die Testspiele abwarten. Meinst du wirklich?
Es ist vielleicht von meiner Seite aus mehr ein Wunsch als eine Option, aber ich könnte mir das schon durchaus vorstellen, ja, muss ich sagen.
Okay. Erzähl uns doch mal was vielleicht über den kommenden Gegner und vielleicht kannst du uns dann genauer erklären, warum Pledel einfach der perfekte Spieler ist, um diese Mannschaft auseinanderzuspielen.
Ja, am Freitag, also schon in drei Tagen, geht es gegen den SV Sandhausen, ein weiteres Heimspiel, übrigens echt ganz spannend, das ist mir dann jetzt doch mal so aufgefallen, die Fortuna kommt ja gerade erst aus einem Heimspiel, aber trotzdem sind nochmal 4 der nächsten 6 Spiele Heimspiele. Also wenn die Fortuna nicht so heimschwach wäre, könnte man sagen, das ist jetzt wirklich nochmal eine Phase, wo man einiges gut machen kann. Generell gilt das aber für dieses Spiel, glaube ich, schon. Also ich glaube, wenn man da jetzt nochmal ins neue Jahr und ja auch übrigens in die Rückrunde reinstartet, nochmal 3 Punkte holt, dann kann man zum Glück, dann könnte man irgendwie sagen, dass diese ja doch einigermaßen verunglückte Hinrunde doch noch irgendwie einigermaßen gerettet ist. Man steht 6 Punkte vor dem Relegationsplatz und auch 6 Punkte vor Platz 17. Und auf diesem befinden sich im Augenblick die Sandhäuser, nachdem sie im letzten Spiel 2:2 gegen Kiel gespielt haben. Sind jetzt auch schon wieder 5 Spiele ohne Sieg. Man kann aber eigentlich trotzdem sagen, dass der Trainerwechsel, den es ja in der Mitte der Saison gab, dass er den Sandhäusern sehr, sehr gut getan hat. Also man hat sich da vom Duo Kleppinger-Kulowitz, die ja letzte Saison interimsmäßig übernommen hatten, relativ schnell getrennt und hat dann einen alten Bekannten geholt mit Alois Schwarz. Der war schon mal 3 Jahre Trainer in Sandhausen, hat sie in diesen 3 Jahren immer irgendwie in der zweiten Liga gehalten. Und nachdem man ja in Sandhausen einiges mit jungen oder jüngeren, interessanteren Trainern wie Schiele oder Koschinat versucht hat, ist man jetzt wieder dabei, altbekannten, biederen Alois Schwarz-Fußball zu spielen. Das heißt, den Bus parken, Umschaltfußball spielen. Schönes 4-2-3-1, also wirklich in keinster Weise irgendwie innovativ oder spektakulär, aber es ist halt, und das hat man bei Schwarz immer schon gesehen, es ist eben verhältnismäßig erfolgreich. Und das bedeutet, die Fortuna muss halt erstmal irgendwie einen Weg finden, sich da durchzuspielen, und wird mit Sicherheit nicht dieselben Räume angeboten bekommen wie in den letzten beiden Spielen gegen die Spitzenteams aus Darmstadt und aus St. Pauli. Was weiterhin ein bisschen die Sorgenfalten in mein Gesicht wirft, dass die Sandhäuser, nachdem sie im letzten Jahr gerade mal 3 Punkte auswärts geholt haben, also in der letzten Saison, das ist wirklich schon beachtenswert wenig, haben sie bisher nur 3 ihrer Punkte zu Hause geholt. Das heißt, sie haben 11 Punkte schon auswärts geholt, die sind also für ihre Verhältnisse relativ auswärts stark und haben jetzt auch diese 18 Corona-Fälle, die sie ja irgendwie im Team und ums Team herum hatten vor ein paar Wochen, zumindest relativ gut irgendwie überstanden. Das ist ja auch kein leichter Schlag. Und haben sich jetzt halt eben echt einigermaßen stabilisiert und sich in den Abstiegskampf halt irgendwie reingebissen. Was weiterhin gut für sie zu Buche schlägt, ist, dass nach längerer Verletzungspause mittlerweile Pascal Testroth wieder zurück ist. Da haben sie wirklich einen richtigen Stil gelandet. Einer der treffsichersten Stürmer der zweiten Liga seit vielen Jahren, den haben sie aus Aue bekommen. Mir gefallen auch ihre Außenverteidiger sehr, sehr gut. Mit Okoroji und Diekmeyer haben sie da 2, die auch immer nach vorne sehr, sehr viel antreiben können. Und haben auch einen Torwart, der immer wieder dafür gut ist, den paar Punkte zu retten mit Patrick Drewes. Und als allerletzte Information noch, das jetzt aber weniger fürs Spiel selbst. Wer übrigens als, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, welcher Ex-Fortune bei Sandhausen unter Vertrag steht und auch echt schon, ich glaube, 13 oder 14 Spiele gemacht hat.
Ja, Charleston Benchop, oder?
Charleston Benchop.
Also das really?
Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
13 oder 14 Spiele, kein Tor. Also,
Ach, der spielt tatsächlich.
Der spielt, das ja. Mitbekommen.
Doch. Okay.
Sehr herzallerliebst. Ich glaube, ja. Frau Benchop ist bei Fortuna angestellt, ne?
Ja, ich glaube auch.
Oh je. Bisher kein Tor in so vielen Auftritten. Man weiß doch, wie das am Freitag läuft.
Ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass ganz egal, mit welcher Aufstellung die Fortuna ins Spiel geht, gerade weil halt auch immer so viel über die starken Außenverteidiger passiert bei Sandhausen, wird auf Kutris und auf Naray sehr viel Arbeit zukommen. Und ich glaube, ja, es gibt wirklich einige Fragen, die sich halt Preußer stellen muss. Es gibt einmal den neuen, neu ausgerufenen Zweikampf ums Tor, Wolf gegen Kastenmeier. Es gibt die Frage, Dreier- oder Viererkette, versucht man das nochmal mit Nedeljko in der Dreierkette? Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, fände ich eben auch eine weitere Option, dass man sagt, man gibt vielleicht Pledel mal die Chance für Kuba zu spielen, auch wenn ich jetzt gar nicht einschätzen kann, ob das überhaupt von den Fitnesswerten eine realistische Option ist, ob es bei Pledel überhaupt für einen Startelf-Einsatz reichen würde. Das auf jeden Fall bei einigen Spielern, ja, zumindest leistungsmäßig gerade, ja, nicht, dass es da nicht unbedingt gegeben ist, dass sie in die Startelf drängen, sieht man ja schon daran, dass ja, Preußer mal wieder das Wechselkontingent nicht voll ausgeschöpft hat, jetzt gegen Pauli, der dritte Wechsel, als er nochmal den physischen Lobinger für Hennings bringt, der war auch erst in der 90. Minute. Also, ich glaube, sonst sind da eigentlich nicht unbedingt so die Vorzeichen für viel Wechsel irgendwie gegeben.
Dann noch die
Gut,
Frage, ob es Schinter auf die Bank schafft bis dahin, um dann
das
gegebenenfalls
schafft er.
eingewechselt zu werden.
Das schafft er wohl, wurde durchaus gesagt. Also den könnte man am Ende durchaus wohl irgendwie nochmal reinschmeißen.
Ich würd das mal so ein bisschen umdrehen wollen. Also ich meine, ohne jetzt Herrn Rösler zu nahe treten zu wollen, jetzt nachdem man die letzten Spiele mal so eine Variation in den Formationen hatte. Im letzten Jahr wusste Alois Schwarz, worauf er sich einstellen muss mit seiner Mannschaft. Natürlich, klar, die sind aufs Zerstören aus und auf Umschaltfußball, wie Fortuna gegen die spielt. Aber mittlerweile ist es ja so, man hat mehrere Systeme, die man spielen kann. Und ich muss das jetzt gar nicht so deuten, dass das die Qual der Wahl und einige Fragen, die sich Preußer beantworten muss, ist, sondern es ist auf der anderen Seite auch ein Stück weit weniger Berechenbarkeit drin.
Ja,
Und
ich habe.
das ist aber leider auch das Problem, was ich so für Freitag sehe. Es ist auch völlig unberechenbar, wie Fortuna auftreten wird. Und ich habe so die böse Vorahnung, dass man jetzt gegen zwei Mannschaften, die ganz oben an der Tabelle stehen, gut ausgesehen hat und gegen Sandhausen es ein böses Erwachen gibt. Aber das ist halt nur mein Bauchgefühl.
Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, ich kann halt so deinen Gedankengang gerade zu 100% nachvollziehen. Ich habe mir, während Lou gesprochen hat, habe ich mir Preußer ungleich Rösler aufgeschrieben, weil ich ungefähr genau den gleichen Punkt machen wollte. Es ist schon so ein bisschen verrückt, dass man jetzt, weil ich meine, die Saison ist ja bisher nicht besonders gut gelaufen. Aber irgendwie hat man doch schon die Hoffnung, dass ein Team unter Preußer jetzt mit einem sich hinten reinstellenden Sandhausen besser zurechtkommt als letztes Jahr mit Braunschweig, Sandhausen, wer war da noch hinten drin, Regensburg oder wer da noch so ganz unten stand. Genau, allein dadurch, dass man jetzt irgendwie gesehen hat, die können auf den Flügel kommen, ganz viele Flanken schlagen, die können aber auch durch die Mitte oder mit flachen Bällen aufrufen, Hennings ankommen und vielleicht haben die da ein bisschen mehr Variabilität. Und das, obwohl die Ergebnisse wahrscheinlich haben wir weniger Punkte als zum Zeitpunkt letztes Jahr unter Rösler. Aber man hat eben genau das, ein bisschen die Hoffnung in eine Variabilität und so eine Idee, wie man
Ich
es machen kann, wenn es nicht klappt.
möchte noch anfügen, und man hat nach den letzten beiden Spielen insofern vielleicht ein bisschen Hoffnung geschöpft, die Fortuna, so wie wir es kennen, gnadenlos ausnutzen wird, indem sie sie zerstört am Freitag. Aber man muss sich ja auch überlegen, dass die letzten beiden Partien Und die Ergebnisse dann auch, die mich zufriedengestellt haben mit den 4 Punkten, muss ich sagen. Also auch mit dem Punkt gegen St. Pauli, was ich noch gar nicht so gesagt habe, war ich sehr zufrieden. Auch ohne das Mitwirken von Ginter Appelkamp zustande gekommen sind. So. Und von daher, wenn man sich jetzt nicht am Freitag völlig unter Wert verkauft und das Spiel vergeigt, schon mal Teaser auf die nächste Folge, schaue ich gar nicht mit so einem Bauchschmerzen auf die Rückrunde.
Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
Ja, haben
Okay.
wir
Ja, ich werde jetzt hier nicht nochmal das Plädoyer dafür halten, dass ich nicht glaube, dass Kuba der richtige Spieler ist, mit seiner Sorglosigkeit gegen so ein starkes Umschaltteam zu agieren. Da würde ich wirklich gegen so ein tiefes Team lieber Plädel und Tanaka sehen, die sich da vielleicht untereinander so ein bisschen durchkombinieren. Später kann man dann noch Appelkamp reinwerfen, wenn nötig. Zimbo wird auf jeden Fall oder könnte auf jeden Fall auch in den Kader zurückkehren. Da hängt es wohl auch noch irgendwie so ein bisschen an den Fitnesswerten, muss man irgendwie noch sehen für die Woche. Ja, und auch ansonsten habe ich dann heute lesen können, dass man wohl auch relativ bald wieder mit André Hoffmann irgendwann rechnen kann, was ja auch eine unglaublich gute Nachricht ist, speziell wenn man sich anguckt, wie es in den ersten Sekunden gewirkt hat. Ja, dass auch David Kownacki seine Reha abgeschlossen hat und wohl auch wieder eine Option dafür ist, ja, direkt vom ersten Tag mit ins Trainingslager nach Marbella fahren zu können Anfang Januar. Also es gibt schon vieles, auf das man jetzt irgendwie ja, zufrieden und optimistisch schauen kann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, auch wenn es jetzt mit einem Dreier gegen Sandhausen vielleicht nichts werden sollte, was wir jetzt ja schon wieder hier herbeigeredet haben.
Was ja auch
Das
nicht
ist
so
jahrelange
unrealistisch
Erfahrung.
ist.
Jahrelange
Das ist
Erfahrung.
dieser verhaltene Optimismus.
Ja.
Ja, mit dem altbekannten verhaltenen Optimismus werden wir aber auf jeden Fall ja, dann auch nächste Woche das Sandhausen-Spiel besprechen und ein bisschen auf die Winterpause gucken und
Naja,
ja,
wünsche
wünschen.
noch kurz fragen, gibt es schon einen Termin für die nächste Aufnahme? Wir haben uns noch gar nicht entschuldigt für die verspätete Ablieferung dieser Episode. Das hat leider vorher nicht geklappt. Aber es bleibt spannend, ja, für die nächste
Ja,
Folge auch.
mit dem Winterpausentermin, das bleibt spannend. Folgt uns einfach auf Twitter, ihr werdet mit den neuesten Nachrichten gefüttert.
Genau,
Oder
wir
Insta,
werden
stimmt,
das
das
auf
habe ich
jeden Fall
vorhin gar nicht
versuchen.
erwähnt. Wir haben auch Insta. Ist
Genau,
so,
wobei
es gibt Quick Kills.
das ist ja weniger ein Ankündigungs- oder Informationsmedium, sondern mehr ein Präsentationsmedium. Von daher,
Das richtig.
ich glaube, wenn es darum geht, wann wir genau aufnehmen werden und solche Sachen, dann da immer lieber auf Twitter schauen. Ja, für alles andere
Aber
könnt ihr auch
wir
gerne
haben
bei
bei
uns bei Instagram
Insta-Fame, ja.
vorbeischauen. Genau.
Okay, wir schauen irgendwann wieder vorbei und erzählen euch die neuesten Infos zum letzten Spiel und werden dann auch Orakel spielen für die Wintertransferperiode. Versprochen.
Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut.
Ciao.